Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gesprächsformat. Mein heutiger Gast ist der Schriftsteller Tijan Sillä, mit dem ich mich über sein neues Buch Radio Sarajevo unterhalten möchte, in dem er sich mit seiner Kindheit im belagerten Sarajevo auseinandersetzt. Das Buch ist unlängst im Verlag Hansa Berlin erschienen. Lieber Tijan, ich freue mich und sende liebe Grüße aus der Wiener Hitze. Hallo.
Hallo, Grüße zurück aus Kaiserslautern. Hier ist es auch heiß und schwül.
Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, wie gewohnt einige Worte zu meinem Gast. Tijan Sillä wurde 1981 in Sarajevo geboren und kam 1994 als Kriegsflüchtling nach Deutschland. Er studierte Germanistik und Anglistik in Heidelberg und lebt heute als Autor und Berufsschullehrer in Kaiserslautern. Seit 2017 veröffentlichte er drei Romane, Tierchen Unlimited, Die Fahne der Wünsche und Krach, zudem Essays für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. In seinem neuen Buch beschäftigt sich Sillä mit seiner Kindheit und Jugend im belagerten Sarajevo vom Kriegsbeginn im April 1992 bis zur Flucht der Familie nach Deutschland im Jahr 1994. Radio Sarajevo konzentriert sich jedoch nicht nur in Anführungszeichen, auf die persönlichen Erlebnisse des Autors im Bosnienkrieg, sondern denkt auch auf einer übergeordneten oder allgemeineren Ebene über den Krieg nach, darüber, wie er Stadt und Zuhause, Menschen und Beziehungen verändert. Und zu guter Letzt liefert das Buch, wie ich meine, auch eine kleine Einführung in die jugoslawisch-bosnische Gesellschaft und Mentalität, denn verhandelt werden darin auch die Organisation des Lebens in einer Plattenbausiedlung, das Miteinander der unterschiedlichen Milieus oder Klassen, Vetternwirtschaft, Korruption, Kindererziehung und Geschlechterverhältnisse. Dies zu einer ersten Orientierung. Lieber Tijan, die Ereignisse, mit denen du dich in deinem Buch auseinandersetzt, liegen jetzt so 30 Jahre zurück. Es sind Ereignisse, und das machst du auch im Buch deutlich, denen man nicht entkommt, die absolut prägend sind und damit natürlich auch jetzt und nach so langer Zeit noch relevant. Dennoch fragt man sich natürlich beim Lesen trotzdem, wie kommt es denn, dass du dich gerade jetzt in dieser Art und Weise mit dieser Zeit auseinandersetzt? Gab es da so einen konkreten Anstoß? Hat es eher persönliche Gründe? Hat es was mit der aktuellen politischen Situation in Europa zu tun? Ich denke natürlich an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Was hat da den Anstoß gegeben?
Es gab so eine Kette von kleinen Anstößen, oder manche waren auch größer. Ich glaube, der größte war der Tod meines Vaters, der ist während der Pandemie verstorben. Und darauf folgte, dass ich so drei oder vier Essays schrieb, die sich vor allem mit ihm, mit unserem Leben in Jugoslawien, mit dem Krieg beschäftigten. Verschiedene Sachen. Also in einem Essay ging es zum Beispiel um das Skifahren in Sarajevo. Da war ja das Gelände der Olympischen Spiele von 1984 für alle zugänglich zum Beispiel. Und daraus entwickelte sich ein Gespräch mit meiner Lektorin bei Hansa Berlin, Lina Musur, die ebenfalls Bosnierin ist, aus Sarajevo und derselbe Jahrgang wie ich, die gesagt hat, sie sehe in diesen Essays ein Buch, ob ich nicht darüber schreiben möchte. Und ich hatte mich dem Thema schon mal in meinem ersten Roman, Tierchen Unlimited, angenähert, damals aber als reine Fiktion. Ich glaube, so wie man halt eine Wunde erstmal betastet, bevor man sich traut, sie richtig anzuschauen. Und der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hatte auch eine ziemlich starke Wirkung auf mich und wühlte mich jeden Tag auf. Ich sah dort vieles gewissermaßen in Wiederholung, was ich schon in Bosnien ereignet hatte, so dass ich aus irgendeinem Grund in der richtigen Gemütsverfassung war, um dieses Buch zu schreiben, dann auch die richtigen Umstände fand, eben bei Hansa Berlin. Ich hatte zu der Lektorin einfach ein besonderes Vertrauensverhältnis und dachte mir, ja, mit ihr kann ich dieses Buch machen. Ich wollte schon lange machen, aber irgendwie fühlte es sich nie richtig an. Also irgendwie dachte ich immer, nee, jetzt will ich lieber doch das andere oder dies oder jenes schreiben. Das wird arg schmerzhaft, auch das zu schreiben. Das wusste ich von vornherein. Das war dann auch die Untertreibung des Jahrhunderts, muss man sagen. Aber ich bin glücklich, es getan zu haben. Es war dann auch irgendwie eine Befreiung von einer Last.
Und das ist dann auch der Grund, warum dieses Buch jetzt bei Hansa Berlin erscheint. Ne? Deine Romane kamen ja bei Gibmer und Witsch, also das war durch die Beziehung zur Lektorin und zum Verlag über dieses Thema.
Genau so war es.
Du deutest ja auch dieses Warum in deinem Nachwort beziehungsweise in den Anmerkungen des Autors ganz am Ende, deutest du auch an, nochmal den Schreibgrund, eigentlich mehr als ein Hinweis, denn du schreibst, ich schrieb dieses Buch auch, um dem Vergessen etwas entgegenzusetzen und dieses Vergessen bezieht sich eben nicht nur auf den Krieg, sondern auch auf die sogenannte Generation der Vergessenen. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff von dir kommt oder allgemein gebraucht wird, aber es scheint zumindest so, als würdest du dich eben auch da selbst dazu zählen. Kannst du erklären, was mit dieser Generation auf sich
hat? Ja, klar. In Bosnien gibt es diesen Begriff der Generation der Ausgerissenen, der Ausgerupften. Es lässt sich nicht so eins zu eins ins Deutsche übersetzen. Also die entwurzelte Generation wäre, glaube ich, die beste Übertragung. Damit ist die Generation meiner Eltern gemeint. Die Generation all jener, die der Kollaps Jugoslawiens und der Krieg oder die Kriege, die sie aus ihrem Berufsleben rissen, Karrieren ruinierten, Familien zerstörten, Freunde umbrachten. Also die Generation all derjenigen, die erwachsen waren, als der Kollaps kam, die sich mit Mitte 30, Anfang 40 auf einmal in einer neuen Welt, zunächst einmal in diesem Inferno des Kriegs wiederfanden und danach in einem Land. Sie hatten sich geografisch nicht bewegt, aber es war ein völlig anderes Land, eine völlig neue Welt, in der sie sich wiederfanden. Und diese Generation der Entwurzelten hat über Jahre so ein bisschen den Diskurs über den Krieg beherrscht, ihre Erfahrungen. Doch die Erfahrungen von uns, die in dem Krieg Kinder gewesen sind, die natürlich nicht an der Front gekämpft hatten, die nicht diese Lebensentwurfsverluste eines erwachsenen Menschen zu beklagen hatten, also eine verlorene Laufbahn an der Universität, wie im Falle meiner Eltern. Das hat nicht so eine große Rolle gespielt. Also ich habe nach Büchern gesucht und am ehesten fand man eigentlich etwas im deutschsprachigen Raum. Sascha Stanisic hatte natürlich darüber geschrieben, doch so in Bosnien selbst eher nicht. Dabei waren wir sehr, sehr viele Kinder. Bosnien war ein kinderreiches Land und unser Kriegserleben war wiederum etwas Spezifisches, etwas Besonderes, etwas Schmerzhaftes. Doch niemand schrieb darüber und ich wusste, ich muss auch dieses Buch schreiben, einfach um zu zeigen, was es für uns Kinder bedeutet hat, letztendlich in diesem Krieg zu sein, den wir nicht gewollt hatten, den wir auch in keiner Weise verursacht hatten, den die Erwachsenen gewissermaßen über uns hatten hereinbrechen lassen.
Ja, was beim Buch auffällt, deine bisherigen Bücher waren Romane, diesem ist jetzt keine Genrebezeichnung beigefügt. Gleichzeitig heißt es am Ende, alles, was sie gelesen haben, ist wahr, wirklich passiert. Das ist also ja, so fast ein autobiografischer Pakt, das geht so in die Richtung. Du sprichst dann aber auch von Raffungen, also dass es eine Form von literarischem Eingriff oder literarische Verfahren natürlich gab, was ja durchaus üblich ist bei einer Autobiografie. Also spätestens seit Goethe spricht man von Dichtung und Wahrheit, wenn es um Autobiografien geht, aber Autobiografie steht eben nicht drunter. Was ist denn das für ein Text, wie würdest du den begreifen? Oder willst du es tatsächlich einfach bewusst auch offen lassen?
Tatsächlich, dieses Offenlassen kommt auch irgendwo am Ende aus so einem Gefühl der Ratlosigkeit heraus. Das muss ich einfach offen zugeben. Ich habe mich auch immer wieder mit meiner Lektorin darüber unterhalten, ja, sollen wir es jetzt Memoiren nennen? Mhm. Und dann hat sich das so, ich weiß nicht, so hochtrabend angehört, so als sei ich 80 Jahre alt und blicke auf mein Jahrhundert zurück, so ungefähr. Das waren also keine Memoiren, sie hatten nicht diesen Gestus der Memoiren. Wir wussten auch von vornherein, wir wollen ein schlankes Buch schreiben. Es soll nicht so ein 500-Seiten-Ziegel sein, sondern wirklich so eine destillierte Erfahrung der Kriegskindheit. Und zugleich habe ich wirklich versucht, so wahr wie möglich zu schreiben, so wenig wie möglich literarisch einzugreifen, was sich aber als vollkommen unmöglich erwiesen hat, weil ein rein autobiografischer Text ist langweilig natürlich auch. Also ich musste den Text so konstruieren, dass er tatsächlich Menschen interessiert, ohne Menschen anzulügen. Und was dabei herauskommt, ist nicht ein Roman, nicht Memoiren, nicht eine Autobiografie, sondern irgendwas dazwischen. Leute sprechen ja immer wieder von Autofiktion, aber der Begriff gefällt mir irgendwie auch nicht. Ich denke, Autofiktion setzt so eine bewusste Verfremdung oder eben eine Fiktionalisierung von etwas und nicht eine literarische Technik zugunsten des Lesers oder der Leserin. Ja, so dass dieses Buch ohne Kategorie bleibt.
Ja, vielleicht ist der Begriff der Autobiografie auch, weiß nicht, zu groß oder klingt zu sehr nach 20. Jahrhundert, irgendwie noch so den großen Texten, die man so kennt.
Genau, die dann auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, so Erklärungsfunktion oder Erklärungshaltung einnehmen, das wollte ich wiederum auch nicht. Auch wenn ich als Feedback bekommen habe, so, ah ja, jetzt habe ich den Krieg ein bisschen besser verstanden, aber das war nicht mein Anliegen, so eine Autobiografie, die Welt erklärt, zu schreiben. Ja, das ist so ein sehr großer Begriff, der sich selbst sehr ernst nimmt. Und mir war es auch wichtig, dass ich nicht so einen Begriff zwischen mich und meine Leserinnen und Leser stelle, so dass sie sich dieses Buch mit dem Gefühl kaufen, okay, jetzt muss ich mich hinsetzen, jetzt hat der Onkel Sila was Wichtiges zu erzählen in seiner Autobiografie. Das wollte ich dann auch nicht. Mhm.
Du hast es eh schon leicht angesprochen. Ich muss gestehen, dass ich deine Romane nicht kenne. Ich habe nur geschaut, worum es da geht. Und da ist mir natürlich aufgefallen, dass es durchaus einige inhaltliche Überschneidungen, gerade zu deinem Debütroman Teilchen Unlimited, gibt, das sich ja auch mit den Erlebnissen eines Heranwachsenden in Sarajevo auseinandersetzt. Dieser neue Ansatz, dieser, wir nennen ihn jetzt mal autobiografische Ansatz, wie kam es dazu? Hatte das wirklich diesen Grund, nach dem Tod des Vaters diesen Weg einzuschlagen?
Ja, auf jeden Fall. Also der Tod meines Vaters war irgendwie, mein Vater war lange krank, also 10 Jahre litt er an Krebs und dennoch kam sein Tod überraschend. Er befand sich in so einer, mitten einer Chemotherapie und starb an ihren Folgen. Und irgendwie war mein Vater mein letzter Zeuge, kann ich das sagen, der letzte Zeuge meiner Kindheit in Jugoslawien. Als mein Vater starb, hatte ich das Gefühl, und ich glaube, das haben die meisten Menschen, wenn die Eltern sterben, ich hätte ihn noch so viel fragen müssen. Über unsere Familie, über das Leben, über Jugoslawien selbst. Also er war weg und ich hatte das Gefühl, so eine ganze Welt, ein ganzes Stück meiner Biografie bricht mit ihm weg. Und habe versucht, irgendwie mit diesem Problem zurechtzukommen, indem ich zunächst einmal Essays über meinen Vater schrieb. Ich schrieb ein Essay über Bibliotheken im Allgemeinen, als es diesen Bibliotheksstreit zwischen Verlagen und Bibliotheken hier in Deutschland gab. Mein Vater war Dozent für Bibliothekswissenschaften und schrieb dann über Bibliotheken in Jugoslawien, Bibliotheken während des Kriegs in Bosnien. Das war ein Essay. Der andere über Skifahren. Immer spielte mein Vater eine zentrale Rolle in diesen Essays. Und ich merkte irgendwie, da ist was, das hat nicht bloß mit meinem Vater zu tun, sondern das hat was mit dem Gefühl zu tun, nicht so richtig Zugang zu meiner eigenen Biografie, zu meiner eigenen Kindheit bekommen zu können. Als sehe ich einen Film, als sehe ich die Kindheit einer anderen Person. Es war schwer für mich, dieses Gefühl zu bekommen, ich erinnere mich an mein Leben. Und ich habe gemerkt, das wird dabei immer besser, je mehr ich drüber schreibe. Das war schon bei Essays der Fall. Und als dann das Angebot kam von meiner Lektorin, dass ich ein Buch darüber schreiben könnte, dann hatte ich das Gefühl so, ja, das muss jetzt sein. Ich hatte so viel darüber geschrieben und ich glaube, dieses Buch brauche ich auch, um so ein bisschen mit mir selbst in Einklang zu kommen. Ich kann mir immer noch nicht erklären, woher dieses Gefühl kam, dass ich auf meine Kindheit blicke und kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich es gewesen bin, der da in Sarajevo war, der diesen Krieg überlebt hat. Aber das hat tatsächlich sich durch das Schreiben korrigiert, also dieses intensive sich erinnern. Und dann diese noch intensivere Arbeit, wie kriegt man die Musik dieser Erinnerung in Sprache übersetzt? Weil Erinnerung, das ist ja, darüber schon, haben schon Millionen geschrieben. Mhm. Erinnerungen sind wirklich schwierig. Es ist ja, man erinnert sich nicht in Bildern, man erinnert sich nicht in Sprache. Es ist so ein Wirrwarr aus allen sinnlichen Eindrücken, dann noch einer besonderen Qualität, die eben daherkommt, dass man eigentlich so bewusst rekonstruiert, diese Bilder erschafft, die sind ja nicht wirklich abgespeichert, habe ich das Gefühl. Das ist eher, man zeichnet etwas nach und was aber die Basis für diese Nachzeichnung ist, das kann man sich selbst nicht so richtig erklären. Und das in Sprache zu übersetzen, das ist echt zum Teil brutal schwierig. Es war so viel herausfordernder, dieses Buch zu schreiben als die Romane, weil eben diese Vorstellungskraft ist in beiden Fällen zugange, wenn man sich erinnert oder wenn man eine Fiktion erfindet. Aber wenn man sich erinnert, ist man wirklich, man arbeitet in so einem Korsett. Es hat nichts von dieser Lust am Tagtraum.
Zum Thema der Erinnerung und dazu, dass schon viele sich natürlich damit auseinandergesetzt haben. Ich habe neulich das erste Mal was von Kees Notebohm oder Sees Notebohm, glaube ich, spricht man ihn aus, gelesen. Rituale, glaube ich, ist sein bekanntester Roman. Und da heißt es gleich am Anfang, die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will. Das fand ich irgendwie ganz schön und ich glaube, das betrifft generell die Erinnerung, aber eben auch autobiografische Texte. Und bei dir sind mir tatsächlich weniger die Lücken aufgefallen. Ich meine, manchmal erwähnst du, dass dir ein Name nicht einfällt oder dass du eine Sache nur paraphrasieren kannst, aber nicht ganz konkret wiedergeben. Also die sind mir gar nicht so sehr aufgefallen, sondern vielmehr, wie genau du dich an so bestimmte Dinge erinnern kannst, obwohl du so jung warst. Also was du in der ersten Kriegsnacht geträumt hast oder wie einzelne Leute aussahen, die eigentlich nur einmal kurz vorbeikamen, also deren Augenfarbe oder was sie anhatten. Magst du noch mehr über diesen Prozess der Erinnerung sprechen? Wurde da ganz viel beim Schreiben nochmal klarer oder der Vater ist als Zeuge verstorben, haben sich da viele Gespräche nochmal angeschlossen, um diese Welt auch der Kindheit wieder auferstehen zu lassen?
Ja, also ich glaube, wer den Roman liest, das fand ich witzig. Mir ist auch aufgefallen, dass ich an manchen Stellen extrem exakt bin und mich genau zum Beispiel an einer Stelle, da musste ich über mich selbst lachen, da beschreibe ich, da hatte ich meinen besten Freund versucht zu finden, aber seine Familie war schon geflohen und ich bin in seinen Plattenbau gelaufen. Sein Nachbar von gegenüber öffnete mir, war ganz nackt bis auf eine rote Unterhose. Und an die konnte ich mich erinnern. Und man merkt, glaube ich, dass ich im Zusammenhang mit dem Krieg habe ich so ein paar Erinnerungen, die sind so intensiv, so leuchtend stark wie so Brandmaler auf meinem Hirn. Und ich glaube, die wird man bemerken beim Lesen, dass ich so von zwischen zentralen Ereignissen schreibe und dass es dazwischen aber Passagen gibt, die muss ich stärker rekonstruieren. Hier und da habe ich auch tatsächlich mit Kindheitsfreunden geredet aus Sarajevo. Also was die Erinnerung angeht, vieles ergibt sich, wenn man sich erinnert, und das macht die Erinnerung so unzuverlässig, weil man erinnert sich, man schreibt, dann fallen einem immer mehr Sachen ein. Und irgendwann fängt man an, sich zu fragen, okay, fallen mir die Sachen ein, weil ich sie jetzt ausgegraben habe in meiner Erinnerung oder weil dieser Rekonstruktionsprozess auf einmal so eine gewisse Selbstständigkeit gewinnt und wie so ein kleines Lebewesen versucht, bestimmte Lücken zu füllen? Und ist das vielleicht nur meine Vorstellungskraft, die sich jetzt gerade in so einem Einklang mit meiner Erinnerung befindet und versucht, mich anzuschieben? Das heißt, da musste ich immer wieder mit mir so selbst ins Gericht gehen und mir überlegen, okay, ist das wirklich passiert? Kann ich mich wirklich daran erinnern? Ich würde sagen, es ist mir zu 90% gelungen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn zum Beispiel Freunde von mir oder irgendjemand, den ich kenne, den Roman, da sind wir wieder, ne? Das Buch lesen und sagen so, nee, das war ein bisschen anders oder ich erinnere mich daran anders. Man weiß auch, dass etwas passiert ist, man kann sich auch ungefähr daran erinnern, was, aber so die Chronologie ist fragwürdig, der Zusammenhang und die Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben, sind fragwürdig. Genau, das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Korsett der Erinnerung. Also wenn man sich in Erinnerung bewegt und ihre Verbindungen zueinander so ein bisschen überprüfen muss, zum Teil auch selbst herstellen muss, ist man die ganze Zeit am Abtasten, okay, bin ich noch auf festem Boden oder habe ich jetzt wirklich angefangen zu fabulieren und einfach Sachen zu erfinden, weil sich cool anhören. Was als Schriftsteller natürlich jetzt nicht unbedingt verwerflich ist, aber in diesem Fall würde er so das Gesamtkonzept arg schwächen. Genau. Ja, Erinnerung ist schwierig, aber was man feststellt bei Erinnerungen ist, man kommt eben doch zum Kern hin. Man erinnert sich und schnell weiß man so, mit 100%iger Sicherheit weiß man dann so, ja, so, das war das Leben damals, das war das Gefühl damals. Also da kommt man hin, so der emotionale Kern eines früheren Lebens, den bekommt man zu greifen, egal wie vage manches so im Kopf bleibt. Man kommt schnell hin, sich so zu fühlen, wie sich dieses Kind gefühlt hat. Und das macht dieses Schreiben über Erinnerungen schmerzhaft und schwer. Man erinnert sich eben dann doch an diese Zeit, wo man als Kind die eigenen Eltern angeschaut hat und sich gedacht hat, ja, das sind Mama und Papa, sie beschützen mich, sie haben einen Plan für mich und so. Und diese ganze Zeit, die für uns als Familie nach dem Krieg folgte, wo meine Eltern beide psychisch krank wurden infolge des Kriegs, wo unsere Familie zerbrach, das ahnt man als Kind noch nicht. Und das beides in Einklang zu bringen, diese ganzen Schmerzen, schmerzhaften Erinnerungen eines Erwachsenen und die Unschuld eines Kindes, das auf die Eltern blickt, das diesen Krieg erlebt, boah, das hat wehgetan. Und das hat auch das Schreiben echt hart gemacht. Und das ist eben dieser Kern, zu dem man dann doch vorstößt, wenn man mit der Erinnerung arbeitet.
Ja, diese Erinnerung musst du natürlich als Autor in eine Form packen. Und ich überlege immer noch, wie man das am besten beschreibt. Weil einerseits erzählst du chronologisch, dann aber doch episodenhaft. Und ich glaube, das ermöglicht dir dann auch, einzelne Aspekte stärker nochmal herauszuarbeiten. Also bestimmte Personen oder den Handel auf dem Schwarzmarkt, das Verhältnis zu den Eltern, die Schule. Also so ganz unterschiedliche Dinge, die dann stärker beleuchtet werden. Wie bist du denn zu dieser Form gekommen? Ich meine, jetzt hast du erwähnt, dass du davor schon Essays drüber geschrieben hast. Da wird mir jetzt eigentlich auch alles klarer, weil tatsächlich hatte ich oft das Gefühl, da sind einfach so essayistische Momente dann drin. Kam es durch diese Vorarbeiten oder wie bist du zu dieser Form gekommen und haben, gerade weil es ja aus der älteren Generation auch schon Berichte über diese Zeit gab, haben andere Texte da irgendwie auch eine Rolle gespielt? Hast du dich auch daran irgendwie so ein bisschen abgearbeitet oder dich daran orientiert?
Ja, also das war tatsächlich das ist eine Entscheidung, die trifft man meistens als Schriftsteller, zumindest wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, wenn man nicht zum ersten Mal einen Roman schreibt, wo man so darauf losschreibt. Man plant im Voraus und man überlegt sich auch, worauf möchte ich am Ende hinaus, welche Tonlage möchte ich treffen, wie soll das Ganze formal aussehen, man plant. Und ich weiß, dass ich dann auch für mich entschlossen habe, als ich im Gespräch mit meiner Lektorin Lina war, ob ich nicht darüber schreiben soll, dass ich mir überlegt habe, Ich habe doch ein paar Sachen gelesen, in denen Autoren, Autorinnen über ihr Leben geschrieben haben. Ich möchte mir das nochmal anschauen. Dann habe ich zum Beispiel zwei starke Einflüsse, die sich ergeben haben. Menschen, bei denen ich dachte, ja, die haben es wirklich so geschrieben. Ich würde es ähnlich gerne machen, ohne sie zu imitieren, aber ich verstehe, worauf sie hinaus wollten. Einmal war das Natalia Ginzburg in ihren autobiografischen Büchern. Die hatte so diesen, wie soll ich sagen, eben diesen Moment, so essayistischer Passagen, die sich mit Berichten von sehr alltäglicher Tristesse und so abwechseln. Und diese Prozesse, die innerhalb einer Familie am Wirken sind, hat sie so perfekt irgendwie zusammengefasst. Das fand ich super. Von ihr habe ich fast alles nochmal gelesen als Vorbereitung für dieses Buch. Und der andere Autor, der mich auch beeinflusst hat, das war Konstantin Paustowski mit seinen Erzählungen vom Leben, 7 Bände. Von denen ich so die ersten 4 nochmal gelesen habe, der auch sein Leben in so kleinen Erzählungen erfasst hat, die sich aber zu so einem wirklich schönen Perlenfaden zusammenfügen. Und für mich war es befriedigender, die beiden zu lesen, als jemand zu lesen, der wirklich so sein Leben auf 600 Seiten als eine kontinuierliche Erzählung darlegt, weil ich mir dachte, das ist so dann fake, das kriege ich nicht hin. Also so eine, romanhafte Biografie, dann hatte ich auch für mich das Gefühl, dann müsste ich schon sehr, sehr viel erfinden. Dann müsste ich schon sehr viel faken und auch an Konstruktion dann herstellen. Und ich müsste so diese alltäglichen Ereignisse des Kriegs ziemlich in den Vordergrund rücken. Und was sehr schnell eine für Leserinnen und Leser eine brutale Monotonie zur Folge gehabt hätte, weil so Kriegstage sich ziemlich gleichen und sie sind auch extrem langweilig meistens. Das heißt, ich musste dem zwar Raum geben, aber auch so mich von hektischer Spitze zu hektischer Spitze bewegen auch. Also all diese Momente der Lebensgefahr, die im Krieg trotz der Langeweile unzählig sind, all diese besonderen Erlebnisse, die den Krieg eben doch zu mehr als nur der Langeweile und dem Gefühl der Bedrohung gemacht haben. Und diese Form, die so Passagen der Erzählung mit Passagen des Erzählens, des Essayistischen abgewechselt hat, die habe ich bei diesen zwei Autoren gesehen. Und ich wollte etwas vermeiden, dass ich in meinem ersten Roman, in Tierchen Unlimited, probiert hatte und das mir damals zwar Spaß gemacht hat, aber das so am Ende, wenn ich jetzt so darauf zurückblicke, für mich nicht 100% funktioniert hat. Also ich habe immer das Gefühl, ich wollte da formal etwas machen und das Formale war mir wichtiger als das Inhaltliche in dem Moment. Das stört mich bis heute. Ich wollte dieses Fragmentarische vermeiden. Meine Logik in meinem ersten Roman war ja, die ist sicherlich irgendwo richtig, das habe ich beim Schreiben von diesem Buch jetzt erfahren, ist, dass der Krieg natürlich die Erinnerung in Scherben hinterlässt. Das ist wirklich so und ich habe dann einen Roman in Scherben geschrieben. Ein Motiv bei bosnischen Autoren, es gibt von Ismet Prcic einen Roman, der heißt Shards, den hat er auf Englisch geschrieben, die Scherben, da geht es um genau dieses Thema. Das macht aber das Lesen vom Roman zu so einer ziemlichen Tortur. Es macht mehr Spaß, das zu schreiben, als zu lesen, habe ich jetzt mit ein paar Jahren Abstand selbst festgestellt, als ich meinen ersten Roman nochmal gelesen habe. Und das wollte ich auch vermeiden. Ich wollte schon ein Buch, das erzählt, eine Erzählung, die einen an die Hand nimmt, bei der man nicht das Gefühl hat, man wird hin und her geschubst zwischen Highlights, die aber dennoch nicht so dieses literarisch-artifizielle am Laufen hat, also diese große Romanerzählung über das eigene Leben. Ich dachte, das wird sich sofort fake lesen. Leute werden merken, dass, wie du sagtest, da ist so eine Technik des 20. Jahrhunderts am Werk, die sich aber auch so ein bisschen verbraucht hat, meiner Meinung nach. Das heißt, ich musste so ein Mittelding finden zwischen dem Fragment, das ich nicht mehr wollte, und dem Roman, den ich auch nicht wollte. Und das war diese Form, die du beschreibst.
Ja, und was den Text noch auszeichnet, ist die spezielle Tonlage. Du hast eben schon vom Ton gesprochen, also das Wie des Erzählens. Denn was eben auch im Grunde von Anfang an klar wird, ist, wir haben es hier mit sehr furchtbaren Geschehnissen zu tun, aber dein Text zeichnet sich durch sehr viel Humor aus, was, glaube ich, generell deine Bücher ausmacht. An einer Stelle geht es um eine Nachbarin, die als Schiffbrüchige bezeichnet wird. Und da heißt es dann, gerade weil Schiffbrüchige in Wirklichkeit ganz anders aussahen, war es genau richtig von Gordana gewesen, sich so zu bezeichnen. Es war nämlich lustig und weil es lustig war, sah ich sie. Also Humor bekommt hier bei dir so eine epistemologische Qualität. Also sie dient der Erkenntnis. Durch Humor werden Dinge sichtbar, die sonst vielleicht verborgen bleiben. Setzt du den Humor also da auch ganz strategisch ein, um Dinge sichtbar oder kenntlich zu machen?
Ja, also ich finde, du hast es eben eigentlich selbst ganz gut schon vorweggenommen. Tatsächlich hat der Humor für mich so eine Erkenntniswirkung. Das ist auch in meinen Büchern immer der Fall. Ich habe den immer auf eine ähnliche Art und Weise eingesetzt, um etwas begreiflich zu machen durch einen Bruch mit einer ausschließlichen Trauer des Empfindens, einer ausschließlichen Trauer der Erzählung. Dieser Humor entsprach auch dem Humor des Kriegs. Menschen haben die ganze Zeit gescherzt und es war so eine Mischung aus Galgenhumor und Albernheit. Und ich empfand das auch immer als befreiend und dachte mir auf so eine komische Art und Weise, wie man sich als Kind etwas denkt, ohne es sich erklären zu können, so irgendwie, ja, ich verstehe das Leben besser, ich verstehe, was sie meinen. Und diesen Humor habe ich eben eingesetzt, um so ein bisschen begreiflich zu machen. Jetzt wird es ein bisschen pathetisch, wenn ich das sage, aber ohne diesen Humor hat man so ein bisschen diese bloße Misere. Es gab dieses Buch, ich habe in der Mitte aufgegeben, A Little Life hieß es. Mhm. Und das ist eben, ich fand es so aggressiv humorlos und es hangelte sich nur so von Tragödie zu Tragödie. Was bei einem Krieg eine sehr leichte Erzählhaltung gewesen wäre, aber ich fand es zugleich sehr, ja, so langweilig. Es war wirklich, es hat mich erdrückt. Ich dachte immer, wo bleibt aber dieser Bruch? Wo bleibt der Humor aus dieser widerspenstige Moment? Als dieser Moment des Menschen, der sich nicht beugen will. All den Umständen, all dem Horror. Und dennoch will sich der Mensch dem nicht ergeben, sondern er hat eben diesen Humor. Er betont mit dem Humor seine Menschlichkeit. Genau, und deswegen dachte ich, wenn ich dieses Buch schreibe, dann darf es auf keinen Fall so eins dieser humorlosen, traurigen Kriegsbücher geben. Die werden ja auch, glaube ich, meistens von Leuten geschrieben, die den Krieg selbst nicht erlebt haben, sondern die sich das so vorstellen, dass es so sein muss und es von außen schreiben. Ich weiß, dass ich ein ganz fantastisches Buch gelesen habe von Daniel Granin, Mein Leutnant, über die Erlebnisse dieses Autors während der Belagerung von Leningrad. Zweiten Weltkrieg. Und das Buch ist furchtbar. Furchtbar, er beschreibt auch wirklich sein Trauma. Dieser Kriegserlebnis extrem effizient. Und zugleich ist er sehr lustig, also sehr humorvoll. Er hat immer wieder so Momente von so ganz, ganz überschäumendem Humor. Und ich dachte so, ja, das genau das verstehe ich. Ich weiß genau, worauf er hinaus will.
Ich muss sagen, ich habe diesen Ton eigentlich gar nicht erwartet durch das Motto, was du dem Buch voranstellst. Also it's always night or we wouldn't need light. Das klingt ja erstmal nicht wie so ein besonders optimistischer Blick auf die Welt, dass einfach immer Nacht ist.
Ja, das ist von Thelonious Monk, dessen Musik ja so liebe ich, ein großer Jazzliebhaber. Es ist halt so, Krieg stellt uns diese Frage. Also wenn man sich anschaut, dass die Menschheit eigentlich keine Zeiten ohne Krieg hat, dass die Menschheit sich die ganze Zeit irgendwo im Krieg befindet, der Krieg so eine, ja, so fest zum Menschsein zu gehören scheint, dann bekommt man schon den Eindruck, dass wir in der ewigen Nacht leben, dass wir uns in all diesen Jahrtausenden nicht geschafft haben, von diesem mörderischen Aspekt unseres Wesens zu befreien. Und zugleich ist das Komische, man sieht das, man denkt sich, der Krieg gehört zum Menschen wie das Essen, Atmen und alles andere auch. Und dann habe ich gesehen, was der Krieg meinen Freunden, meiner Familie, auch den Männern, die an der Front damals in Sarajevo gekämpft haben, angetan hat. Und der Krieg vernichtet Menschen, die ihn erlebt haben. Also ja, es gibt ab und zu Leute wie Ernst Jünger, die gehen dann raus und schreiben darüber, was ein heroisches Superding der Krieg gewesen sei. Aber wenn man Ernst Jünger liest, ich glaube, jeder Mensch, der einigermaßen, ja, ich behaupte das jetzt mal, also man liest bei Ernst Jünger sehr leicht, finde ich, dass er total bescheuert ist, dass er selbst einen gigantischen Schaden davon getragen hat in den Krieg oder ihn vielleicht schon den Krieg mitgebracht hat und der Krieg ihn noch mehr deformiert hat und dass er wirklich als psychisch kranker Mensch schreibt. Und bei Ernst Jünger merkt man auch, sobald er auch so dieses Sujet der Kriegsromane verlassen hatte, war er absolut uninteressant als Autor, also eine gefährliche Begegnung, die Gläser in Wien, das ist totaler Schrott. Da gibt's dann nichts mehr bei ihm zu lesen. Das heißt so, dass der Krieg einerseits zum Menschen gehört, andererseits, dass der Mensch überhaupt nicht für den Krieg geschaffen ist, dass ihn die Kriegserfahrung vernichtet. Das war so ein bisschen das, was für mich in diesem Zitat am Anfang, it's always night or we wouldn't need light, mitgeschwungen hat. Und der Humor, den wir vorhin erwähnt haben, ist Teil dieses Lichts, dem wir der Dunkelheit entgegensetzen.
Wir müssen uns ohnehin noch eigentlich viel mehr über Musik unterhalten, die ja im Buch eine doch recht präsente Rolle spielt. Also es tauchen immer wieder Popsongs auf, manche besser, manche schlechter. Und die Musik zeigt sich natürlich auch schon im Titel des Buches, was eben Radio Sarajevo heißt und nicht einfach meine Erinnerung an Sarajevo oder Sarajevo.
Und Mon Amour.
Oder so. Wie kam es denn zu diesem Titel, dass das Radio und die Musik da gleich so präsent sind?
Ich habe versucht, mich zu erinnern. Eine Erinnerung an den Krieg, die extrem, extrem, extrem stark war, die ich aber in dem Buch nicht untergebracht habe. Ich habe es versucht, ich hatte mehrere Passagen dazu geschrieben und die waren einfach so ein bisschen langweilig und zäh. Und ich hatte das Gefühl, sie tragen nicht zur Gesamterzählung bei, war die Tatsache, dass der Strom, also während des Kriegs gab es über weite Strecken 3 Jahre lang keinen Strom. Und dann im dritten Kriegsjahr wurde in Sarajevo nach und nach Strom rationiert. Also es gab dann so zum Beispiel zwischen 2 und 4 Uhr morgens mal Strom und man musste dann die Fenster mit Matratzen abdecken, um kein Gewehr- oder Artilleriefeuer anzuziehen. Aber man konnte staubsaugen und solche Sachen machen. Und eine ganz starke Erinnerung für mich ist, als es zum ersten Mal nach wirklich Monaten und Monaten und Monaten von Stromlosigkeit Strom gab, dass mein Kassettenspieler. Ich schlief damals in der Küche auf dem Boden und ich hatte so einen Kassettenspieler ein bisschen in Sicherheit gebracht, meinen Kassettenspieler in so eine Ecke gestellt, wo ich dachte, da werden keine Kugeln treffen, weil regelmäßig schossen Kugeln durch die Wohnung. Und der Strom geht an, dieser Kassettenspieler ist für alle Fälle von mir in den Strom eingestöpselt worden, mit seinem Leiern geht die Kassette los und es ist Battery von Metallica, das Lied, das weiß ich bis heute so. Und dann kommt dieser Riff, es ist der Anfang der Platte und ich wache auf und es ist so dieses Gefühl, oh, diese westliche Rockmusik, okay, Heavy Metal, aber ja, Kinderrockmusik und es ist Strom, es ist wieder Licht. Und irgendwie hat in meinem Kopf so diese Szene ein bisschen das Motiv dieser Musik an Anbindung an eine Utopie des Friedens auferstehen lassen. Das ist eine Szene, an die ich oft vorbereitend gedacht habe, die es aber dann witzigerweise nicht ins Buch geschafft hat. Aber um zu deiner Frage zu kommen, diese Musik stellt so ein bisschen die Erinnerung an ein besseres Leben vor, weil eine der ersten Sachen, die im Krieg starben, das war eben die Musik. Kein Strom, also keine Musik. Und Musik wurde dadurch für mich in meinem Kopf zumindest als etwas, das so untrennbar mit dem Frieden in Zusammenhang steht. Das stimmt so nicht 100%. Es gibt auch Kriegsmusik natürlich. Und es gibt auch Musik, die einen in eine kriegerische Stimmung versetzt. Das stimmt alles. Das ist mir bewusst. Aber ich habe versucht, in dem Buch das so eben zu meiner subjektiven Sicht zu machen, dass diese Suche nach Musik, diese Suche nach einem Ausweg aus dieser Brutalität und der Langeweile und der Erlebnisarmut des Kriegs und der Furcht und der Angst und der Brutalität und all dem, das war eben dann sowas wie Musik, irgendwo ein Lied von AC/DC hören zu können.
Ja, ich finde den Titel tatsächlich sehr, sehr gut gewählt, weil du dadurch schon so viel anzeigen kannst, weil so viel drinsteckt, ne? Also einmal, das Buch beginnt ja damit, auch für diejenigen, die es eben noch nicht in der Hand haben, es beginnt mit einem Popsong, beginnt mit einem Bowie-Song, der läuft während der ersten Explosionen und Schüsse. Andererseits ist dann Sarajevo die Hauptinformationsquelle, die Nachrichtenquelle, also der Radiosender. Dann verweist das Radio natürlich auf die mediengeschichtliche Entwicklung, weil wir haben es hier einfach mit einer Zeit zu tun, die vor dem Internet ist. Und es ist eben nicht möglich, selbst bei Freunden, die gar nicht so weit weg wohnen, sich zu informieren, wie geht's denen eigentlich gerade. Das taucht auch an einer Stelle auf, dass man einfach wenig da Kontakt eigentlich zu den anderen hat und ziemlich abgeschnitten ist. Und dann machst du am Ende nochmal so eine anderen Aspekt auf, indem du das Radio stark mit Bosnien verbindest und dann die Zeit des Fernsehens so mit Deutschland, also der Unterschied so zum Radio hören oder Musik hören und Musikvideos gucken.
Genau, Musik, Fernsehen.
Ja, deshalb fand ich das irgendwie sehr, ja, sehr gut gewählt. Sah mich auch wieder in Musikvideo gucken Anfang der 90er, eine Erfahrung, die auch ich teile.
Ja, ich habe das auch als so einen medialen Zeitsprung erlebt. 3 Jahre Krieg bedeutet für ein Kind extrem viel an Popkultur zu verpassen. Und Jugoslawien war ohnehin so, hinkte mit allem hinterher. Man bekam zwar auch in Jugoslawien vor dem Krieg hier und da Videos zu sehen, doch so etwas wie dieses 24 Stunden Viva MTV-Programm, wo die ganze Zeit Musiksendungen sind, man die ganze Zeit ein cooles Video nach dem anderen zu sehen bekommt. Das dann in Deutschland nach diesem Krieg zu sehen, wow. Das war wirklich, es war, das, so stelle ich es mir vor, Amphetamine zu nehmen, wirklich, das war der Wahnsinn.
Ja, das Buch beginnt mit dem Bowie-Song. Wir erfahren, wie
Den ich
sich
da
das.
übrigens
Ja.
erfunden habe. Ich habe damals Musik gehört, ich habe Radio gehört, ich konnte mich nicht erinnern, welches Lied. Ich habe recherchiert, ich habe nachgefragt, ich habe Radio Sarajevo angeschrieben, ohne eine Antwort zu bekommen. Und dann musste ich irgendein Lied wählen. Und ich habe gesagt, ich wähle das nächste Lied, das jetzt im Radio kommt, wenn ich es anmache. Und dann war es Suffragette City von David Bowie. Das habe ich dann da angefügt.
Ja, ich habe mich kurz gewundert, weil ich so dachte, habe ich mit 10 so coole Musik gehört? Der war.
Ja, man hat damals einfach Radio gehört.
Auf jeden Fall erfahren wir, wie sich die Bewohner verhalten. Also es geht erstmal in den Keller und es muss sich geschützt werden. Aber eigentlich schon direkt im ersten Kapitel stellt man dann fest, ja klar, es geht darum, über die einzelnen Schritte und was notwendig ist und wie man sich verhält, um zu überleben. Gleichzeitig geht es da aber auch sofort um die Wohnverhältnisse und vor allem wirklich sehr früh um die Eigenheiten der bosnischen Sprache, in der man eben sehr viel mehr schimpft und sehr viel auch interessanter schimpft als im Deutschen. Also das wird eigentlich auch gleich zum Thema gemacht und deshalb kam ich so, was ich in der Einleitung gesagt habe, hatte ich so das Gefühl, hier wird so ein bisschen Soziologie betrieben oder man erfährt einfach viel über die bosnisch-jugoslawische Gesellschaft und Mentalität. Hat sich das beim Schreiben so ergeben oder wie kam es dazu, dass eigentlich dieser Sache dann doch so viel Stellenwert eigentlich beigemessen wird im Buch?
Das war eine Entscheidung, die ich von vornherein getroffen habe. Ich habe mir überlegt, ich schreibe über diesen Krieg und ich schreibe natürlich, das darf man nicht vergessen, für Deutsche. Ich kann Ihnen natürlich diese Kriegserfahrung vermitteln, den emotionalen Aspekt des Schreckens, aber das ist eben nicht alles an einem Krieg. Zu einem Krieg gehört eine bestimmte Geschichte. Eine Vorgeschichte, die ich hier nicht so im Detail aufdröseln will, das wäre nämlich ein ganzes eigenes Buch, aber die ich dennoch thematisieren muss. Und zu einem Krieg gehört nun mal die Tatsache, dass es in einem Land passiert, einer Nation passiert, die nicht identisch ist mit den Deutschen. Das heißt, ich muss auch darüber schreiben. So, aber wie schreibe ich jetzt darüber, ohne Leute zu Tode zu langweilen, ohne irgendwelche Statistiken zu nennen, ohne wirklich so dieses erklärende Schreiben von oben zu betreiben, das ich selbst so uninteressant finde, dann habe ich mir überlegt, naja, bestimmte Sachen, ich muss dort anknüpfen, ich muss an die Sachen anknüpfen, die auch deutsche Leser und Leserinnen kennen. Das sind Sachen wie Sprache, das sind Sachen, wie wohnt man denn? Das sind Sachen, die das Zusammenleben und die Dynamiken innerhalb einer Familie betreffen. Das sind Sachen, die zum Beispiel die Erziehung von Kindern betreffen. Also wie vermittle ich deutschen Lesern und Leserinnen dieses Gefühl für die Andersartigkeit A, Jugoslawiens, dieses Landes, das es nicht mehr gibt, und B, Bosniens, dieses Landes, das existiert, das sich aber in diesem Krieg in seinem relativ einzigartigen Aggregatzustand befunden hat. Das war letztendlich das, was mich bewogen hat. Ich wollte, dass das fühlbar wird. Mhm.
Es geht um die Andersartigkeit von Bosnien. Es geht aber auch sehr stark um die Andersartigkeit deiner Familie bzw. deiner Eltern. Denn wir erfahren, dass sie eigentlich in ihrem Wohnkomplex so als Außenseiter gelten. Also du bist im Grunde als ja, Außenseiterkind aufgewachsen. Kannst du da so ein bisschen davon erzählen, wie es dazu kam?
Ja, meine Eltern lebten damals wie alle Angestellten der Universität. Ganz einfach in diesen kleinen Wohnungen im Plattenbau. Bekam man damals zugeordnet und wir wohnten dem kommunistischen Modell entsprechend mit allen anderen, also umgeben von Rentnern, Automechanikern, Heizungsbauern. Aber in Jugoslawien gab es natürlich, also oder in unserer Siedlung, sagen wir es mal so, gab es nicht so viele Akademiker wie Menschen, die in handwerklichen Berufen gearbeitet haben. Und Kommunismus hin oder her, es herrschte durchaus ein Argwohn denen da oben gegenüber im Kommunismus und dazu zählten Akademiker. Akademiker wurden assoziiert mit der Partei, mit der Nomenklatura, was in meinem Fall auch ein bisschen zutraf. Also mein Vater war der Sohn eines sehr hohen Parteitiers, eines Mannes, der Kriegsheld gewesen ist als Partisane und ja auf dem Erstkämpfer Ehrenfriedhof später begraben wurde. Und das wusste man auch, deswegen hat man meinem Vater auch noch mehr misstraut. Und das witzigerweise verfolgt das meine Familie so ein bisschen wie ein Stigma bis heute. Ich habe dann Sarajevo, als mein erster Roman übersetzt wurde, nach Jahren und Jahren wieder besucht. Und eine der ersten Sachen, die mir so ein Dichter, ein Typ, der wirklich nur so kleine Gedichtsbände in Sarajevo veröffentlicht, eine der ersten Sachen, die er mir in den Kopf warf, und ich weiß nicht, wer dieser Mensch ist. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Wir begegnen uns zum ersten Mal. Und er sagt dann zu mir so, du bist doch der Enkel von Shevkia. Das war ein Partisane. Das war ein harter Typ. Es gibt so eine Geschichte, da wurde er gefoltert. Und ein SS-Mann hat ihn so stark mit der Pistole geschlagen, dass irgendwie der Pistolenkolben kaputt gegangen ist. Aber Shevkia hat nichts verraten und so. Und dann wechselt er aber von dieser Heldenerzählung zu so ganz verschiedenen Spotterzählungen, die so zeugen, was für ein Dummkopf mein Großvater gewesen ist, so ein typischer rigider Kommunist. Und es gibt einen Sarajevo-Schriftsteller, Dario Jamonja, der hat eine ganze Kurzgeschichte über meinen Großvater geschrieben, weil mein Großvater war dann Philosophiedozent und Kommunist, was zugegebenermaßen eine fiese Mischung ist. und hat ihn dann bei der Aufnahmeprüfung für die philosophische Fakultät durchfallen lassen. Und dieser wirklich in Bosnien sehr berühmte Schriftsteller hat eine ganze Kurzgeschichte, in der es nur darum geht, was für ein Arsch mein Großvater gewesen sei, wo er meinen Großvater auch so mit Vor- und Nachnamen nennt, geschrieben. Das heißt, wir waren so ein bisschen eine vorbelastete Familie, eine Familie mit Geschichte. Und unser Standing in dieser Plattenbausiedlung wurde auch ein bisschen erschwert von dem Hochmut meiner Mutter, die witzigerweise überhaupt nicht aus der Nomenklatura stammte, sondern sich wirklich nach kommunistischem Modell von unten nach oben emporgearbeitet hatte. Ich war kein Außenseiter in dem Ausmaß wie meine Eltern. Ein bisschen schon natürlich, in Bosnien entkommt man seinem Stigma nicht ganz, aber nicht so wie meine Eltern. Also meine Eltern, die wurden zum Teil wirklich nicht gegrüßt.
Ich will noch kurz bei der Familie bleiben, denn klar werden Kriegserfahrungen geschildert. Es gibt viele schockierende Passagen mit der Gefahren, über die Gefahrenlage, über die Toten, die du als Kind siehst. Aber tatsächlich fand ich diese Passagen weniger schockierend als andere, vielleicht auch, weil ich damit gerechnet habe, dass das im Buch auftauchen wird, womit ich aber eben nicht gerechnet habe. Was ich nicht erwartet habe, war die eigentlich verheerende Situation der Kinder. Oder wie du schreibst, Kinder hatten eigentlich immer Unrecht. Die Kinder werden geschlagen, werden verletzt in der Familie, in der Schule. Kannst du darüber was erzählen, über die darüber, welchen Wert eigentlich Kinder hatten damals? Weil das fand ich schon ziemlich hart.
Ja, also wir wurden mit Gewalt erzogen, so gut wie alle. Ich kannte einzelne Kinder hier und da, die nicht geschlagen wurden von ihren Eltern. Und ihre Eltern wurden tatsächlich dann auch dafür kritisiert, als Schwächlinge wahrgenommen. Also wer an der Rute sparte, verhätschelte sein Kind, sorgte dafür, dass es später eben ein Taugenichts wird. Und tatsächlich eine der ersten Sachen, über die ich sprach, als ich nach Bosnien zurückkehrte, weil mein Roman, mein erster damals übersetzt wurde, war mit meiner bosnischen Lektorin, über diese Gewalt in der Erziehung. Sie hat einen kleinen Jungen gehabt und dann kam irgendwie in dieses Gespräch und sprachen darüber, wie brutal man uns gedroschen hat als Kind. Also, dass wir wirklich für die kleinsten Sachen geschlagen wurden. Und dabei wurde mir auch klar, dass das ein Thema ist in der bosnischen Literatur. Es gibt zum Beispiel von dem bosnischen Schriftsteller Alexander Hemon, der auf Englisch schreibt, gibt es eine ganz tolle Erzählung namens Das gehört dir nicht, This doesn't belong to you. Wo er beschreibt, wie er als Kind mit Kreide, glaube ich, etwas an eine Wand schreibt und ein Nachbar kommt vorbei und schlägt ihn und sagt, das gehört dir nicht, diese Wand. Also auch das Fremde, die Erlaubnis hatten, einfach Kinder zu schlagen, bei dem, was sie als Fehlverhalten wahrgenommen haben, das habe ich auch so erlebt. Und der Punkt, den ich auch zu machen versuche, dieses Klima der Gewalt, dass Erziehung schon Gewalt bedeutete, das hat den Krieg auch mit vorbereitet. Und da waren meine Eltern leider muss man sagen, auch keine Ausnahme. Zum Teil war es sehr brutal, wie ich geschlagen wurde, wie wir erzogen wurden. Und dieser Bruch einmal zwischen den liebenden Eltern und den Eltern, die Gewalt ausüben und dann der Krieg, der mit ins Spiel kommt, das war für mich, bevor ich schrieb, alles im Kopf so eine komische, giftige Mischung. Ich wusste nicht, wie ich da, alles schwamm so durcheinander und ich wusste, ich muss das aber irgendwie so, ich muss das auseinanderkriegen, ich muss das trennen und für mich analysieren und irgendwie darüber schreiben, was ich glaube, dass es bedeutet hat. Deswegen habe ich auch so viel über diese Gewalt gegen Kinder, Gewalt in der Erziehung geschrieben, weil ich wusste, das ist ein wesentlicher Element, wenn man diesen Krieg verstehen will, ein Krieg, der eben aus einer brutalen Gesellschaft erwächst. Genau, implizit behaupte ich natürlich auch irgendwo, dass je weniger eine Gesellschaft auf Gewalt in der Erziehung oder auf allgemeine enthemmte Gewalt und Brutalität setzt, umso weniger ist sie hoffentlich bereit, in so einen Zustand des Kriegs, der Mordsbereitschaft zu verfallen. Aber ich bin mir da selbst nicht 100% sicher, deswegen deute ich es nur an, statt es wirklich so ganz, ganz fest zu behaupten. Ich bin ja kein Soziologe, das ist es.
Ja, gerade wenn es dann eben um die Spätfolgen geht, war es für mich oft gar nicht auseinanderzuhalten. Kommt das jetzt eben von der familiären Gewalt oder kommt es durch die Gewalt, die generell an Kindern ausgeübt wurde, oder sind das Kriegsfolgen? Also wenn du beschreibst, dass du über viele Jahre lang keine einzige Träne vergossen hast und dass dir diese Selbstbeherrschung so eine seltsame Lust bereitet hat, ne, da wusste ich dann oft nicht.
Ja, das ist Klaus Teweleit, ne, das Kind, das geschlagene Kind, das den Körperpanzer zusammenzuhalten versucht. Ich weiß selbst nicht, ob es der Krieg war oder die Gewalt, die ich als Kind erfahren habe in der Erziehung. Auf jeden Fall war es Gewalt. Und es war einfach dieses Übermaß an Gewalt. Übermaß an Gewalt, die man physisch und psychisch erduldet hat, die dann später in meinem heranwachsenden Alter für so bestimmte Verhaltensauffälligkeiten gesorgt hat. Zum Beispiel die Tatsache, dass ich mir Tränen verboten habe. Das wäre für mich was ganz, ganz Furchtbares gewesen, mich in Tränen aufzulösen. Es wäre irgendwie so eine komische Niederlage gewesen. So habe ich das empfunden.
Du schilderst den Bosnienkrieg aus Sicht eines Kindes, du stellst aber auch allgemeinere Überlegungen zum Krieg an und da ist besonders auffällig, dass es sehr stark um so Transformationsprozesse, um Veränderungen geht. Einerseits, was die persönliche Wahrnehmung des Kriegsgeschehens betrifft, da geht es erst um Panik und Angst, dann werden pragmatische Überlegungen wichtiger, also wie komme ich an Essen, wie komme ich an Brennholz gegen die Kälte. Dann stellt sich auch so eine Abstumpfung und Langeweile an, von der Langeweile hast du auch schon gesprochen. Also das ist einerseits so dieses subjektive Empfinden, andererseits beschreibst du aber auch sehr genau, wie sich die Dinge um dich herum verändert haben. Einerseits Wohnung und Stadt, also die Häuser werden abgeholzt. Es gibt natürlich die Zerstörung von Gebäuden. Es geht aber ganz stark oder vielleicht noch stärker um die Menschen selbst, die plötzlich Dinge tun oder Haltung vertreten, die davor eigentlich unmöglich schienen oder so nicht möglich gewesen wären ohne Krieg. Und auch aus dem, ich nenne dich jetzt mal braven Schuljungen, wird dann plötzlich ein Schulschwänzer, der mit seinen Freunden auf Beutezug geht, ein Gebäude einbricht, auf dem Schwarzmarkt handelt. Würdest du sagen, das war so, ist eigentlich diese Transformation, diese Veränderungen machen diesen oder auch jeden Krieg aus?
Ja, auf jeden Fall. Der Krieg, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Es ging irgendwann, als ich Germanistik studiert habe und näherte mich meinen Abschlussprüfungen. Eins meiner Themen war Kleist. Und irgendjemand schrieb in der Sekundärliteratur über Kleist. Kleist sagt, Krieg ist das Klima der Krankheit. Und ich dachte, ja, das stimmt. Krieg ist eigentlich wie so eine Krankheit, die die Leute deformiert, die sie mutieren lässt, die sie verändert. Genau, mit meinem ersten Roman Tierchen Unlimited, dieses Tierchen, das war so der Protagonist. Und ich habe versucht, diesen Prozess der Verbiesterung ein bisschen zu beschreiben, wie man zunehmend wilder wird, enthemmter, immer mehr Sachen macht, die in einer Friedenszeit absolut undenkbar gewesen wären. Das geht den Kindern so, das geht aber auch den Erwachsenen so. Das ständige Überleben müssen bedingt das und die Tatsache, dass Regeln nichts mehr gelten. Also dass eben so die oberste Regel einfach, es gibt keine unkontrollierte Gewalt, man tötet einander nicht. Das spielt gar keine Rolle mehr im Krieg. Die Regel ist ausgehebelt, das heißt, alle anderen Regeln sind es irgendwie auch. Genau, und was der Krieg mit Menschen antut, wie er sie verändert und wie schmerzhaft dieser Weg zurück zu dem ist, was man so als das ursprüngliche Selbst empfindet, so dieser Mensch, der man vor dem Krieg gewesen ist. Ich hatte oft so als Heranwachsender in Deutschland in diesen Gedanken so, ich war doch so fleißig als kleiner Junge in der Schule, ich hatte beste Noten und in Deutschland war ich wirklich so als Kriegsflüchtling dieser, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich befand mich in so einer Art Trance. Ich habe mich um Schule überhaupt nicht gekümmert. Ich hatte wirklich große Mühe, überhaupt das Bett zu verlassen und solche Sachen. Das waren natürlich alles diese Aspekte dieser posttraumatischen Belastungsstörung, die ich wirklich so ganz ausgeprägt hatte in sehr, sehr klassischer, klischeehafter Symptomatik. Aber ich hatte immer diesen Gedanken, ich war doch früher so und so. Kann ich nicht dahin zurückfinden? Kann ich nicht wieder dieser fleißige, brave Junge werden? Ich litt ja selbst darunter, dass ich so war, wie mich der Krieg gemacht hat. Genau, und diese Veränderung, es gibt kein Zurück mehr zu dem Menschen, der man vor dem Krieg gewesen ist. Ich weiß, dass ich mich mit einem Kriegsveteran in Sarajevo unterhalten habe, der vor dem Krieg hatte mir gesagt, hat er Gedichte geschrieben, er hat Literatur studiert und nach dem Krieg hat er nur noch gekellnert. Er hat nach dem Krieg nie was anderes gemacht als zu kellnern, war zwischendurch auch obdachlos, er sieht den Sinn nicht. Und der Mann war im Krieg ein hochdekorierter Held, wirklich so, war in so einer Sondereinsatzkommando, ein berüchtigter Kämpfer, der nach dem Krieg einfach nicht mehr zurückfand und für sich keinen Sinn mehr in irgendwas fand und auch diese Kriegserfahrung nicht mehr sinnhaft in seine Biografie eingliedern konnte. Er war zersplittert in mehrere Personen. Das ist so diese Fragmentation letztendlich des Menschen, die im Krieg passiert. Genau, und ein bisschen versuche ich das zu beschreiben, wie wir uns alle durch den Krieg verändern und einen Ausblick darauf zu geben. und was es bedeutet, wenn man erstmal verändert ist und es ist aber kein Krieg mehr. Man muss zurück zum Frieden irgendwie finden oder den Frieden mit dem Frieden machen, wenn das Sinn ergibt. Ja, darüber muss ich noch irgendwann ein zweites Buch schreiben, über diese Zeit in Deutschland nach dem Krieg, darüber, was es bedeutet, aus dem Krieg in den Frieden zu gehen, über die Probleme, die ich hatte, was es für uns als Familie bedeutet hat, aber das ist ein Projekt für die Zukunft.
Weil du den Krieg als Krankheit bezeichnet hast oder eben davon gesprochen hast oder in Frage gestellt hast, ob es eigentlich ein Zurück gibt. Eigentlich, und das soll wahrscheinlich jetzt auch die letzte Frage sein, beantwortest du diesen Punkt ja wahrscheinlich sogar schon durch dein Buch, weil ich finde, der zentrale Satz lautet hier eigentlich auch, der Krieg endet nie oder auch der Krieg hat niemals aufgehört, dass man eben nicht zurückkommt.
Nee, man trägt so bestimmte Aspekte des Kriegs, Spuren des Kriegs in sich wie so Granatsplitter. Also das bleibt drin und zu einem Teil entscheidet auch pures Glück darüber, wie sehr diese Sachen einen später im Leben beeinträchtigen. Natürlich gehört das auch dazu, was man erlebt hat. Auch im Horror des Kriegs gibt es Abstufungen. Ich habe eine Familie, also drei Frauen aus Srebrenica kennengelernt. Was sie erlebt hatten, sprengt die Vorstellungskraft. Das ist weit schlimmer als das, was wir im belagerten Sarajevo erlebt haben. Auch das spielt eine Rolle, was genau man erlebt hat. Aber ja, ich glaube, so einfach kann man das schon sagen. Der Krieg endet.
Vielleicht doch noch eine letzte Frage, weil du es auch schon angedeutet hast und ich habe es auch auf der Hansa-Seite gesehen, weil dir da so ein paar Fragen gestellt werden und da wirst du gefragt, ob du eine Fortsetzung von diesem Buch planst und das hast du auch bejaht, dass du dir das gut vorstellen könntest. Kannst du da vielleicht zum Schluss, normalerweise frage ich eigentlich nicht so gerne danach, das ist immer so eine hilflose Frage am Ende, das kommt dann als nächstes, aber hier bietet es sich tatsächlich an, weil du es ja schon selbst auch ansprichst, dass das ein Projekt für die Zukunft sein könnte. Wie könnte dieses Projekt aussehen?
Das ist tatsächlich die Frage, die am schwierigsten zu beantworten ist, weil ich plane immer ziemlich lange, bevor ich was schreibe und mache mir viele Überlegungen im Voraus. Ich weiß, dass die meisten Schriftsteller lieben es eher darauf loszuschreiben und zu gucken, was sich ergibt, aber ich treffe gerne ein paar Grundsatzentscheidungen vorne weg und schreibe erst dann. Und ich weiß noch nicht, wie ich darüber schreiben würde. Die wichtigste Frage, nämlich nach der Schwerpunktsetzung von dieser Fortsetzung, die weiß ich noch nicht. Also ich habe zwei Sachen überlegt, wo ich zum Beispiel anfangen würde. Was der Einstiegspunkt wäre, wäre das dann die Tatsache, dass diese psychischen Krankheiten bei meiner Mutter ausbrechen, wäre das wirklich chronologisch die Ankunft nach Deutschland mit dieser Arbeit dahin. Ich weiß nicht, was einen besseren dramatischen Bogen hergeben würde. Dazu müsste ich auch, glaube ich, mindestens so 60, 70 Seiten schreiben, bevor ich ein Gefühl dafür bekomme. Das ist halt leider so bei der schriftstellerischen Arbeit. Oftmals muss man schreiben, um zu merken, was funktioniert und was nicht. Man muss aber auch planen, bevor man schreibt. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie sie aussehen würde. Ich weiß, was ich erzählen will, aber so der formale Aspekt, die formale Frage, die kann ich noch nicht beantworten. Die ist aber echt super wichtig. Aber tatsächlich überlege ich ziemlich viel, weil ich schon Lust auf dieses Buch hätte. Mhm.
Dann schauen wir, was passieren wird. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.